Der Igel-Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Igel-Podcast, in dem sich alles um Ihre Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und das Gesundheitswesen dreht. Wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören, werden Sie jetzt einigermaßen überrascht sein, weil Sie eine ganz andere Stimme erwartet haben, nämlich die von Andreas Lange. Er war Initiator und Host dieses Podcasts, hat ihn als Redakteur des Igel-Monitor erfunden und produziert und kann ihn nach 3 Jahren und 37 Folgen nun aber nicht mehr weiterführen, einfach weil er nicht mehr beim Igel-Monitor arbeitet. Er ist weitergezogen und schreibt nun an anderer Stelle für eine große Gesundheitsplattform. Mein Name ist Markus Anhäuser und ich werde Sie künftig hier durch die Welt der Gesundheit begleiten. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Wissenschafts- und Medizinjournalist. Seit ein paar Jahren produziere ich auch Podcasts und als Andreas Lange nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin suchte, habe ich gleich die Hand gehoben, weil dieser Podcast für mich das verbindet, was bisher bei mir getrennt war: das Podcasten und das Thema evidenzbasierte Medizin. Außerdem kenne ich natürlich den Igel-Monitor seit Anbeginn, weil er mir als Journalist immer eine wertvolle Quelle war, aber auch als Patient schon vor der ein oder anderen überflüssigen Ausgabe beim Arzt bewahrt hat. Erst letztens beim Augenarzt, als mich die Schwester fragte, ob ich denn eine Glaukom-Früherkennung machen lassen wollte. Das würde allerdings rund 100 Euro kosten. Ich sollte einfach auf einem Formular an der entsprechenden Stelle unterschreiben, solange ich noch im Wartezimmer sitze. Ich nutzte die Zeit, um mit dem Handy kurz die Seite des Igel-Monitors aufzurufen. Dessen Bewertung lautete tendenziell negativ. Das reichte mir erstmal und ich lehnte eine Behandlung für dieses Mal ab. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast, den ich Ihnen in dieser Folge vorstellen möchte. Er ist hier beim Igel-Monitor genauso neu wie ich. Seit April ist er der neue Bereichsleiter evidenzbasierte Medizin hier beim Medizinischen Dienstbund und damit auch für den Igel-Monitor verantwortlich. Er übernimmt die Position von Michaela Eickermann, die den Bereich rund 10 Jahre leitete und die in vielen Folgen hier im Podcast zu hören war.
Mein Name ist Stefan Lange, bin 62 Jahre alt, von Haus aus Arzt. Im weiteren Berufsleben habe ich mich zu einem sogenannten Biometriker, medizinischen Biometriker entwickelt. Medizinische Biometrie darf man nicht verwechseln mit den biometrischen Merkmalen in unseren Ausweisdokumenten oder Pässen. Das hat damit ziemlich wenig zu tun, sondern die medizinische Biometrie, die beschäftigt sich damit, wie man Erkenntnisse in der Medizin am besten in Studien untersucht.
Studien und Evidenz sind die beiden Schlagworte, die Stefan Lange nun schon seit vielen Jahrzehnten begleiten. Und auch wenn man es nicht sofort vermuten würde, unter Medizinern gibt es durchaus den ein oder die andere, die in diesem Bereich nicht ganz so bewandert sind, vor allem wenn es um Igelleistungen geht. Vor vielen Jahren hatte Stefan Lange sein ganz eigenes, frappierendes Erlebnis mit Selbstzahlerleistungen bei einem Urologen.
In dieser Praxis gab es eben diese Poster da im Wartezimmer schon und da wurde die kleine und die mittlere und die große Vorsorge einem angeboten für, ich weiß nicht mehr, 80, 120 oder 250 Euro. So einmal komplett durch den ganzen urologischen Körper durch sozusagen. Da habe ich gedacht, ist jetzt nicht unbedingt so mein Ding, aber egal. Für mein Anliegen wird der Kollege schon irgendwie das Richtige auf Lager haben. Wurde dann ins Sprechzimmer gebeten. Und das Erste, was er mich fragte, ob ich denn schon mal einen PSA-Test gemacht hätte, hatte mit dem Problem, dem ich zu ihm gekommen war, überhaupt nichts zu tun. Da habe ich gesagt, nein, ich würde das auch nicht für sinnvoll für mich selber halten. Aber dann wurde er etwas ungehalten und meinte, das könnte doch gar nicht sein und ob ich mich denn überhaupt auskennen würde. Und so, ja, ich kenne mich da ziemlich gut aus den und den Gründen. Ja, ist ja unfassbar. Und ja, hier, gucken Sie mal, dann zeigte mir, also drehte er seinen Monitor um und zeigte mir nur also ein Bild eines Prostatakrebses, das relativ eklig aussah, weil es schon sehr weit fortgeschritten war und irgendwo reingewuchert war, ob ich das denn erleben wollte und so. Also er hat mich dann schon sehr massiv unter Druck gesetzt. Mein eigentliches Problem war eine Nebensache. ja, und ich habe dann mehr oder weniger fluchtartig diese Praxis verlassen. Das war schon eine ziemliche Zumutung.
Der Urologe konnte natürlich nicht wissen, dass er ausgerechnet an einen Experten für evidenzbasierte Medizin geraten war. Denn Stefan Lange hat eben nicht nur Medizin studiert, sondern auch ein Faible für Zahlen und Statistik. Das heißt, wenn jemand die Belege für eine Therapie einschätzen kann, dann jemand wie er. Stefan Lange wurde in der Pfalz in Kaiserslautern geboren. Mit 4 Jahren zog es die Familie ins Rheinland nach Düsseldorf. Dass er mal Mediziner werden würde, überrascht im Rückblick nicht so sehr, auch wenn er es nicht als Berufung betrachtet. Nicht nur seine Mutter studierte Medizin, sondern auch 3 seiner 4 Geschwister. Da erscheint der Werdegang fast vorherbestimmt, auch wenn der Vater Architekt und Ingenieur war. Das erklärt vielleicht, woher seine Begeisterung für Zahlen stammt. Statt Medizin hätte er auch Biologie studieren können, das er auf dem Gymnasium als Leistungskurs hatte, genau wie Mathematik. Doch es wurde dann das Medizinstudium in Düsseldorf, wo er schließlich auch seiner Leidenschaft für Zahlen und Statistik frönen konnte.
Es ist so, dass ich schon im Medizinstudium schon so ein Faible für die Medizinstatistik entwickelt habe. Also ich war studentische Hilfskraft an dem damaligen, so hieß das, Biomathematik-Institut in Düsseldorf. Da ging es darum, auch sich am Unterricht zu beteiligen für die Medizinstudierenden. Dazu muss man sagen, dass dieses Fach seinerzeit, ich fürchte, dass es sich nicht wesentlich geändert hat, das heißt heute auch ein bisschen anders, war nicht besonders beliebt bei den Kolleginnen und Kollegen. Und ich fand das aber super. Ich hatte in der Schule schon auch Schwerpunkt in der Statistik, im Mathematikunterricht und fand das sehr faszinierend, so diese Wahrscheinlichkeitstheorie, die dahinter steckt und wie man die dann anwenden kann auf konkrete Fragestellungen und ja, auch wie begrenzt dann auch wieder die Möglichkeiten sind und gleichzeitig aber eben auch in der Lage sind, Prognosen abzugeben oder auch einem gewisse Sicherheiten zu geben, wenn man solche Daten hat und dann da versucht, irgendwie Honig draus zu ziehen.
Konkret nutzte er das Wissen dann für seine Doktorarbeit Anfang der 90er Jahre. Eine systematische Übersichtsarbeit zur Knochendichte-Messung zur Erkennung der Osteoporose, die damals gerade aufkam. Aber es war wie so oft. Es gab viele kleine Studien, die nicht wirklich aussagekräftig waren. Die großen, gut gemachten Untersuchungen fehlten noch. Fazit: Further research needed. Bevor er dann die Biometrie ins Zentrum seines beruflichen Lebens stellen konnte, schnupperte er eine Zeit lang echte Krankenhausluft mit Patienten in der inneren Medizin eines Krankenhauses in Wuppertal.
Ich war erstmal richtiger Arzt, ja. So mit allem, was dazugehört, mit Nachtdiensten und man hat es auch viel mit chronischen Erkrankungen zu tun, wo man einfach ja versuchen muss, ich sag mal, gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten aus der Krankheit das Beste zu machen. Also natürlich einen Bluthochdruck dann entsprechend zu behandeln oder eine Herzschwäche. Und dazu gehört natürlich einerseits, kann man Medikamente einsetzen, aber auch auf Seite der Patientinnen und Patienten können auch was dazu beitragen, dass ihre Erkrankung sich vielleicht nicht wesentlich verschlechtert, sondern auf einem guten Niveau bleibt, sodass man da ganz gut mit leben kann. Das kennzeichnet ja viele Bereiche in der inneren Medizin. Allerdings natürlich auch Akuterkrankungen, also was weiß ich, in der Notaufnahme kommt jemand mit Brustschmerzen und dann muss man eben lernen, dann macht man ein EKG und stellt fest, oh, das sind Veränderungen, die deuten darauf hin, dass es ein Herzinfarkt sein könnte, ab auf die Intensivstation. So all dieses habe ich damals gelernt. Ich habe allerdings keinen Facharzt gemacht.
Weil er der Verlockung der Zahlen und Statistiken dann doch nicht widerstehen konnte. 1993 wechselte er auf eine Stelle in der Abteilung Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie der Ruhr-Universität Bochum. Dort blieb Lange dann die nächsten 10 Jahre, habilitierte sogar. Den Weg zurück in die Welt der Krankenhäuser und Arztpraxen fand er nicht mehr. Und dann, Anfang der 2000er Jahre, tat sich eine einmalige Chance auf. Die Gründung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG.
Ah, das war natürlich schon eine tolle Aufgabe zu sagen, tja, jetzt müssen wir mal so ein Institut aufbauen, das im Grunde genommen die ganzen Prinzipien, die ich vorher gelernt und auch angewendet hatte, jetzt in der klinischen Forschung, jetzt aber auch anzuwenden auf Fragen in der Gesundheitsversorgung. Also im Grunde genommen ein Gesundheitssystem darauf basieren zu lassen, zu schauen in der Tat, welche Leistungen, und dann ging es natürlich im Wesentlichen um die neuen Leistungen, es nach diesen Prinzipien wert sind, in den Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen zu werden. Das war schon ein bisschen revolutionär.
Um zu verstehen, warum die Gründung des IQWiG 2004 so besonders war, muss man verstehen, wie Medizin bis dahin immer noch häufig funktionierte. Die Empfehlungen, was von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden sollte, was also zu ihrem Leistungskatalog gehörte und was nicht, wurde anders ermittelt als heute.
Der Gegenspieler zur sogenannten evidenzbasierten Medizin ist die eminenzbasierte Medizin. Das heißt, die Fachexpertinnen und Fachexperten, die hochmögenden Professorinnen und Professoren, die sich nun in einem Fachgebiet besonders gut auskennen, deren geschätzte Meinung wurde eben häufig bis dato herangezogen, um zu bestimmen und zu definieren, was denn medizinischer Standard ist. Das hat auch gute Gründe. Ich will das auch nicht irgendwie zu sehr abwerten. Mhm. Und natürlich brauchen wir auch weiterhin die Fachexpertise von Menschen, die auch konkret in der Versorgung arbeiten. Aber auch dort gibt es solche Verzerrungsmechanismen, so will ich sie mal nennen, sodass man in seinem eigenen spezifischen Fach auch eine gewisse Betriebsblindheit erleiden kann und nicht mehr so richtig nach links und rechts guckt. Mhm. Sodass es schon auch sehr sinnvoll ist, dann nochmal genau zu gucken und auch von der unabhängigen Seite, ob denn die Belege, die angeführt werden, ob die wirklich so aussagekräftig sind, und das so rechtfertigen, dass man eben was Neues einführt und bezahlt oder ob es nicht doch ja eben eigentlich nichts nützt und vielleicht sogar mehr schadet. Das muss man ja auch sagen. Auch das gibt es ja, dass es durchaus vielversprechende neue medizinische Methoden gibt, die dann aber sich als leider sogar schädlich herausstellen im weiteren Verlauf.
Stefan Lange war am IQWiG zunächst Ressortleiter für nicht-medikamentöse Verfahren, ab 2005 auch stellvertretender Institutsleiter, neben dem ersten Institutsleiter Peter Sawicki. Das blieb er knapp 20 Jahre, während das IQWiG größer und größer wurde und er daher die Leitung des Ressorts abgegeben hatte.
Wir haben damals mit 12, 15 Leuten angefangen und inzwischen ist es, glaube ich, so bei etwa 300 Menschen, die da arbeiten. Also es war jetzt nicht ganz erfolglos und hat sich auch einen doch, glaube ich, inzwischen guten Ruf erworben im Gesundheitssystem, ist eigentlich auch nicht mehr wegzudenken und ja, kann schon sagen, ist eine Instanz geworden, die auch zunehmend ernst genommen wird. Anfangs war das nicht so, da dachte man, was sind denn das für Leute? Was schicken die sich da an, uns hier zu sagen, was...
Die Theoretiker.
Genau, die Theoretiker, die haben doch keine Ahnung, die sollen doch erstmal vernünftig Patientenversorgung. Ich meine, Herr Sawicki, der kam tatsächlich direkt aus der Versorgung, er war Krankenhausdirektor gewesen, also eine große medizinische Klinik geleitet. Und auch andere, Thomas Kaiser, der inzwischen ja Leiter geworden ist im IQWiG, damals das Ressort für Arzneimittel aufgebaut hat, hat auch einige Jahre in der Klinik gearbeitet. Bei mir lag das dann also schon ein bisschen länger her. Also es war jetzt nicht so, dass wir nun völlig aus dem Elfenbeinturm irgendwie gekommen sind. Aber trotzdem hatte es diesen Ruch. Die gucken sich ja nur die Studien an, aber haben doch eigentlich von der, wie gesagt, tatsächlichen Versorgung gar keine Ahnung. Das hat sich geändert und ja, das Institut wird inzwischen sehr ernst genommen.
Zwanzig 2024, als die Leitung des IQWiG von Jürgen Windeler, dem Nachfolger Peter Sawickis, zu Thomas Kaiser wechselte, entschied sich Stefan Lange für einen überraschenden Schritt. Er sei nach über 20 Jahren die Zeit gekommen, um mal die Perspektive zu wechseln. Andere würden sagen, er hat die Seite gewechselt. Von der evidenzbasierten Medizin und Wächtern des Leistungskatalogs auf die andere Seite, zu einer Beratungsfirma der Pharmaindustrie.
Ich sag mal so, es ist schon und war schon notwendig und ich das war auch gut so, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Ja, also natürlich kann ich aus meinem Herzen auch keine Mördergrube machen, sondern immer nach den Prinzipien verpflichtet zu sagen, wir brauchen gute Studien, wir brauchen gute Belege, ob nur für Arzneimittel oder auch Medizintechnik, um zu sagen, das hat auch wirklich einen Nutzen oder wie man auch heute sagt, einen Zusatznutzen zu dem, was wir eh schon haben. Und es ging auch darum, Firmen in dieser Weise zu beraten. Also zu sagen, wenn ihr hier in Europa, das ist jetzt gerade ein sehr aktuelles Thema, weil es da so eine neue gemeinschaftliche europäische Bewertung gibt von neuen Arzneimitteln, das europäische HTA. Wenn ihr also in Europa oder auch speziell in Deutschland mit euren neuen Präparaten reüssieren wollt, dann müsst ihr die und die und die Voraussetzungen erfüllen. Und da hilft es auch nichts, euch irgendwas anderes schön zu reden. Also mit dem berühmten, ja fast, ich sage jetzt mal ganz böse Anwendungsbeobachtung, sondern ihr braucht hier gute vergleichende Studien. Und da gibt es auch klare Kriterien, wie die auszuschauen haben. Und dann habt ihr auch, wenn dann die Ergebnisse stimmen, auch gute Chancen, einerseits natürlich in den Markt zu kommen, wobei das sowieso eine andere Institution bestimmt, aber dann eben auch im System der gesetzlichen Krankenversicherung jetzt hier speziell in Deutschland anzukommen und dann eben auch einen entsprechenden Preis für euer neues Arzneimittel zu bekommen. Also insofern ja, ein Stück weit Seitenwechsel, Perspektivwechsel, weil man auch sagen muss, natürlich entwickelt sich Medizin, entwickelt sich aber auch Methodik weiter. Also so alle alten Prinzipien, die sind zwar alle nicht falsch, aber sie bedürfen auch einer gewissen Anpassung, also Weiterentwicklung. Und da kann man schon mal den Eindruck haben, dass das ein bisschen hinterherhinken könnte und eben auch da ein frischer Anstrich nichts schadet, um es jetzt mal so etwas blumiger auszudrücken. Und dass so das ein oder andere Anliegen, was da aus der Industrie vorgetragen wird, auch nicht so völlig falsch ist. Gleichzeitig habe ich dann aber auch gemerkt, dass so ganz mein Ding das dann doch nicht ist und es auch bestimmte ja wiederum Prinzipien in der Industrie gibt, die mir nicht so richtig gut gefallen. Also ich besonders, ich sage es jetzt mal ganz offen, die Preisgestaltung, ich finde, das ist mitunter nicht, das ist nicht gut nachvollziehbar, nicht gut begründbar. Und dachte, naja, auch wenn ich da direkt natürlich nicht dann als Berater mit zu tun habe, so es ist trotzdem irgendwie auch gegebenenfalls Ergebnis meiner Arbeit, wenn denn die Beratung erfolgreich war, dass dann auch solche Preise aufgerufen werden. Und das fand ich nicht so schön. Und das war ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist eben auch dieses, ich meine, Anführungszeichen, Beratergeschäft als solches, was, wo ich dann auch festgestellt habe, ja, ich beraten ja beim Medizinischen Dienstbund auch, so ist es nicht. Also wir beraten jetzt zum Beispiel den GKV-Spitzenverband oder auch die anderen medizinischen Dienste. Aber eben dieses, ja, klassische Unternehmensberatung ist dann doch nicht so richtig meine Welt. Und dann gab es eben die Gelegenheit, wieder sich direkt der evidenzbasierten Medizin zu widmen mit eben der Leitung des Bereichs hier beim Medizinischen Dienstbund. Und da habe ich dann die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und hierher gekommen.
Der Medizinische Dienstbund hieß vor ein paar Jahren noch Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und wurde durch den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen finanziert, was dem Medizinischen Dienst immer wieder den Vorwurf einbrachte, nicht so richtig unabhängig zu sein von demjenigen, den er berät. Um dem aus dem Weg zu gehen, wurde das System umstrukturiert. Seit 2022 ist nun der ND-Bund eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, der nicht mehr von Seiten der Krankenkassen, sondern durch die medizinischen Dienste in den Ländern getragen wird. Damit ist der MD-Bund ähnlich unabhängig wie das IQWiG, mit dem es einige Gemeinsamkeiten hat, aber von dem es sich in einigen Punkten auch deutlich unterscheidet.
Also was sehr ähnlich zum IQWiG ist, ist das Portfolio. Also das Themengebiet, mit dem wir uns beschäftigen, ist auch von A, Augenheilkunde bis Z, Zahnmedizin. Also hier auch schauen wir uns alles an, was so vorstellbar ist, wenn wir eben einen Gutachtenauftrag zum Beispiel vom GKVSV bekommen oder aber auch von den anderen medizinischen Diensten, dann können das ganz, ganz unterschiedliche Themen sein. Das ist also von der Themenvielfalt her sehr vergleichbar. Was vielleicht etwas anders ist, ist, dass wir typischerweise nicht ganz so viel Zeit haben, bestimmte Dinge zu bearbeiten, sondern dass die auch schneller erledigt werden müssen und uns da ein Stück weit anpassen müssen. Das IQWiG ist ja wissenschaftliche Beratungsinstitution des Gemeinsamen Bundesausschusses. Da geht es um den Leistungskatalog. Die medizinischen Dienste sind zuständig für Einzelfallbegutachtungen, konkret von Menschen, ob eine bestimmte Leistung, die vielleicht noch nicht, vielleicht auch gar nicht, im Leistungskatalog enthalten ist, vielleicht trotzdem übernommen werden kann im Einzelfall von den Krankenkassen. Und auch da besteht natürlich das Bedürfnis zu wissen, wie ist denn die Evidenzlage. Das ist Aufgabe der Gutachterinnen und Gutachter, das auch selber zu eruieren, aber da ist die Zeit sehr begrenzt. Und dann gibt es mal den Bedarf an sogenannten Grundsatzgutachten. Das heißt dann doch, die Evidenz für eine neue Untersuchung und Warnungsmethode grundsätzlich, daher auch Grundsatzgutachten, grundsätzlich aufzubereiten und ein solches Gutachten zu erstellen als eine Grundlage für solche Einzelfallentscheidungen. Das ist etwas anderes, ob ich sag mal, das in den Leistungskatalog für alle aufnehme und damit dann eben das auch für alle 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherte in Deutschland gilt oder im Einzelfall dann ausnahmsweise erstattungsfähig ist, ja oder nein. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Das Prinzip, was jetzt die Aufbereitung der wissenschaftlichen Grundlagen, der Daten aus klinischen Studien angeht, ist dasselbe. Und die Art und Weise, wie man das dann auch bewertet.
Und damit sind wir beim Eagle-Monitor. Denn die Beurteilung auf Grundlage der vorhandenen Evidenz ist das, was auch diesen Dienst ausmacht. Nur eben für Therapien und Medikamente, die die Leute selbst zahlen müssen. Die individuellen Gesundheitsleistungen, die nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse enthalten sind. Dazu gehören erstmal sowas wie Atteste vom Arzt, weil man zum Beispiel einen Flugschein machen will. Oder Impfungen für bestimmte Regionen der Welt, in die man in der Regel ja nicht gezwungen ist zu reisen, sodass dafür die Allgemeinheit aufkommen müsste. Aber dann gibt es eben diese medizinischen Verfahren, Therapien und Ansätze, die gerne auch mal beworben werden, etwa im Wartezimmer des Arztes, oder von der Ärztin angesprochen werden mit dem dezenten Hinweis, dass das die Krankenkasse aber leider nicht übernimmt. Aber nicht, weil die Kassen Geld sparen wollten, wie manche immer wieder suggerieren, sondern weil die Belege für deren Nutzen bisher einfach noch nicht ausreichen.
Nehmen wir ein Beispiel, also klassische Früherkennungsmaßnahme, die so angeboten wird, ist die Ultraschalluntersuchung der Eierstöcke bei der Frau auf Eierstockkrebs. Gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ist eine solche Igel und es ist jetzt in vielen Studien, auch in sehr großen Studien, immer wieder, muss man sagen, gezeigt worden, dass das, was damit versprochen wird, nämlich dass durch die Früherkennung dann auch Sterblichkeit an dieser Krebserkrankung vermindert wird und Leiden vermindert wird, sich nicht bestätigt.
Stellt sich dann die Frage, warum es sie überhaupt noch gibt, diese Maßnahme? Es sind gleich eine ganze Reihe von Gründen.
Bei den Ultraschalluntersuchungen des Eierstockkrebses, also da ist das Medizinprodukt, ist das Ultraschallgerät, das darf eingesetzt werden, natürlich. Das auch für andere Untersuchungen durchaus sinnvoll sind und hilfreich sind. Also deswegen kann man das jetzt nicht, deshalb nicht vom Markt nehmen. Man kann auch die Indikation nicht so ohne weiteres verbieten, sage ich mal in Anführungszeichen. Es gibt auch gute Gründe, sich die natürlich die Eierstöcke mit einem Ultraschallgerät anzuschauen, wenn es denn dafür einen Anlass gibt. Aber zur Früherkennung, das heißt zur anlasslosen Screening von Frauen, die sich völlig gesund fühlen und sich damit, sagen wir in Anführungszeichen, etwas Gutes tun wollen, ihrer Gesundheit, taugt es eben vermutlich nicht. So, und in dieser Gemengelage, sage ich jetzt mal, also zwischen Leistungen, die nicht vom Leistungskatalog umfasst sind, aber trotzdem gute Gründe gibt, sie zu tun, die deshalb nicht umfasst sind, weil sie nicht medizinisch für alle notwendig sind und zweckmäßig, und eben zu Leistungen, die, ich sage jetzt mal, zweifelhaft sind, das ist so eine Gemengelage, ein Graubereich, wo sich eben bestimmte Dinge tummeln. Dazu gehören auch viele Verfahren der sogenannten Komplementär- oder Alternativmedizin, die in Deutschland sehr beliebt sind. Aber wo man auch feststellen musste, naja, also der Kaiser hatte ja auch keine Kleider an. Und deswegen gibt es keinen Grund, das in den Kollektivvertrag aufzunehmen. Trotzdem kann es angeboten werden, darf es gemacht werden.
Mediziner haben innerhalb gewisser Grenzen eben auch eine gewisse Therapiefreiheit. Und sie dürfen, ganz profan gesagt, auch Geld verdienen. Und manchmal kann es im Einzelfall dann doch auch hilfreich sein. Aber warum braucht es dann so etwas wie den Eagle-Monitor überhaupt? Es gibt ja das IQWiG, aber auch die Medien, die Verbraucherzentralen oder die Stiftung Warentest, die ja auch immer wieder über die Nutzen und Risiken von Therapien, Arzneimitteln und gesundheitlichen Anwendungen berichten.
Naja, also es gibt natürlich das IQWiG, ja, das war eben, haben wir ja vorhin darüber gesprochen, also ein relativ großes Institut, das sich aber im Wesentlichen mit den Leistungen, die im Leistungskatalog enthalten sind, beschäftigen, beziehungsweise neuen Methoden, die aufgenommen werden sollen auf einen Antrag im gemeinsamen Bundesausschuss. Es gibt die wunderbare Website gesundheitsinformation.de, die dann eben auch dazu Informationen bereitstellt, die auch auf systematischen Recherchen beruhen, also auf einer systematischen Zusammenfassung von Studienergebnissen und Bewertung dieser Ergebnisse, um dann zu einer Aussage zu gelangen. Aber jetzt speziell mit dem Thema individuelle Gesundheitsleistungen, das haben die auch schon mal im Portfolio, aber nicht in der Umfassenheit, wie das der Eagle-Monitor versucht. Und der Unterschied zu anderen, wie Sie gesagt haben, jetzt Medienschaffende oder Verbraucherzentrale, Stiftung Warentest, ist dort nicht möglich ist, das in der notwendigen Tiefe auch zu machen. Ja, also so eine Bewertung einer Gesundheitstechnologie ist schon auch ein aufwendiges Unterfangen. Das heißt, das ist schon mühselig. Man muss also erstmal natürlich sich eine Fragestellung formulieren, was manchmal auch nicht ganz so einfach ist, weil das macht es bei individuellen Gesundheitsleistungen auch manchmal etwas kompliziert, sie nicht immer so scharf abgrenzbar sind von dem, was sowieso schon im Leistungskatalog drin ist. Und da muss man sehr aufpassen. Das heißt, man muss die richtige Fragestellung formulieren, dann muss man daraus ableiten, wie ich denn jetzt die wissenschaftliche Welt sozusagen durchforste nach Studien, die auf meine Frage eine Antwort geben können. Dann muss ich das finden, bewerten, ob das auch aussagekräftig ist und dann eben auch geeignet zusammenfassen, um dann zu einem Fazit zu kommen. Das ist schon, wie gesagt, ein mühseliger Prozess, der jetzt eben nicht in ein paar Tagen abgehandelt ist, sondern sich über Wochen, Monate, ja, oder eben auch Monate hinziehen kann. Je nachdem, wie viel auch zu einem Gebiet geforscht ist. Wenn nun praktisch gar nichts erforscht ist, dann geht das natürlich schneller. Dann kann man eben feststellen, ja, da gibt es eigentlich gar nichts. Manchmal ist aber auch schon sehr viel geforscht worden. Also ich sagte Eierstockkrebs zum Beispiel. Also Ultraschall beim Eierstockkrebs gibt es eigentlich relativ viel. Ja, dann ist das trotzdem mühseliger, weil man das sich trotzdem alles angucken muss, damit man auch nicht etwas übersieht und auch nicht fälschlich sagt, oh, das ist aber irgendwie gar nicht nützlich oder schadet sogar mehr, sondern dass man wirklich weiß, dass man das auf einem soliden Fundament zu einer solchen Beurteilung kommt.
Und über dieses solide Fundament werden wir hier im Eagle-Podcast wie schon in den letzten Jahren weiter berichten, neben vielen anderen Themen aus dem Gesundheitsbereich. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Thema besonders am Herzen liegt, lassen Sie es uns wissen. Gehen Sie dazu einfach auf unsere Webseite unter eagle-monitor.de und klicken auf den Button Podcast. Auf der Seite ganz unten können Sie uns Ihre Wünsche und Fragen zusenden. Oder einfach per E-Mail an podcast@eagle-monitor.de. Und das war der Eagle-Podcast mit den beiden Neuen. Stefan Lange, dem neuen Bereichsleiter evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund, und mir, Markus Anhäuser. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.